Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
Das lange Osterwochenende steht vor der Tür und wir starten hinein in eine neue Episode. Natürlich wie immer mit dabei der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
Und die Chefin von Radio Tourism, Sabrina Gander.
Wir freuen uns nicht nur auf das lange Wochenende, lieber Christian, sondern erstmal jetzt auf den Gast der Woche. Vielleicht magst du ihn mal kurz vorstellen.
Ja, genauer, es ist eine Sie und das Thema bezieht sich auf etwas, was viele eigentlich schon wieder so langsam aber sicher vergessen haben. Auf Mallorca hat sich nämlich während der Corona-Pandemie die Hilfsorganisation Hope Mallorca gegründet. Die hat in der größten Notzeit dann Nahrungsmittel, aber auch medizinische Hilfsgüter an Bedürftige auf der Insel verteilt. Und sie hat ihre Arbeit nach Corona fortgesetzt. Und nun würde man ja eigentlich denken, naja, Mallorca, reiche Insel, ne, und Tourismus läuft auch wieder, braucht man vielleicht gar nicht mehr. Warum es aber anders ist, das sagt uns heute im Talk Heimke Mansfeld, die Mitbegründerin von Hope Mallorca.
Hallo Christian.
Du bist Präsidentin von Hope Mallorca. Hilf unseren Hörerinnen und Hörern doch mal auf die Sprünge, was sich dahinter verbirgt.
Hope Mallorca, das mache ich sehr gerne, wie der Name schon sagt, über das englische Hoffnung. Wir haben uns gegründet in Zeiten der Corona-Krise. Letztendlich haben wir dann den Menschen ihre Hoffnung gegeben, weil die auf Mallorca lebenden und arbeitenden Menschen nicht dieses große Glück hatten, dass Kurzarbeitergelder, so wie in Deutschland, sofort ausgezahlt wurden. Einige mussten bis zu einem Jahr warten. Dann kam da klar noch diese große Krise in der Tourismusbranche dazu, denn letztendlich wurde und konnte nicht gereist werden, so wie es Mallorca eben halt hätte gebraucht. Und da wurde letztendlich, na klar, eine größere Not ausgelöst. Und wir haben eben halt dank vieler Spenden, die auch, na klar, aus Deutschland kamen, die haben ihre Lieblingsinsel ganz toll unterstützt, haben wir eine doch sehr große Stiftung auf die Beine rufen dürfen, die dann neben den Lebensmitteln, das kann man sich so vorstellen wie die Tafel, haben wir aber weiterhin auch auf die Beine gestellt, eine Jobbörse. Wir konnten Leute nach Deutschland vermitteln in die Tourismusbranche. Wir haben medizinisch unterstützen können, da jetzt mit Prothesen, mit Medikamenten, mit Hydraulikbetten, mit allem dem, was die Medizin hier leider in Mallorca nicht unbedingt abdeckt. Das Paket ist nicht ganz so groß wie in Deutschland und konnten wir eben halt dann durch Spendengeldern unterstützen. Unsere Lebensmittelverteilung, was wir auch ganz stolz drauf sind oder jetzt eben halt waren, ist es so, dass wir Lebensmittel ein zweites Leben geben durften. Das bedeutet, wir haben ganz eng mit den hiesigen Supermärkten zusammenarbeiten dürfen, wobei da ein sehr großer Unterstützer eben halt Lidl, Mercadona und Aldi waren, die ja auch in Deutschland sehr bekannt sind. Die haben uns letztendlich mehr Lebensmittel zukommen lassen. Denen durften wir ein zweites Leben geben, und zwar bei den größeren Sachen, zwar 110 Tonnen, doch bei verschiedenen Supermärkten wie Lidl, 93 Tonnen eben halt von Mercadona durften wir im Jahr verteilen. Das ist letztendlich so im Kleinen zusammengefasst, was wir hier gemacht haben. Haben es, na klar, zum Anfang auf die Corona-Zeit begrenzen wollen, hatten aber diese tolle Unterstützung und haben gesagt, wir werden so lange unterstützen, wie es uns möglich ist. Und das haben wir bis zum heutigen Tage.
Okay, wie habt ihr denn diese Lebensmittelverteilung konkret organisiert?
Konkret wurde das organisiert in verschiedenen Stationen. Ganz zum Anfang hatten wir Stationen runter von Poyenza, Alcudia, Ciudad Calabona, Porto Colom, Santani, Arenal, Jucmajor und in Palma. Die wurden dann teilweise als feste Station eingerichtet, war nachher auch später, um eben halt Gelder zu sparen, weil die Leute dann eben halt Mieten für ihre Lokale forderten, haben wir das in einer mobilen Geschichte gemacht. Wir hatten ein Hope-Mobil oder eher gesagt zwei Hope-Mobile. Die wurden letztendlich aus der Hauptzentrale Santani mit Kisten bestückt für die Familien und dann wurde in den Dörfern oder wird das wird immer noch in den Dörfern verteilt. Und so kann man sich eben halt die Hilfe vorstellen. Wichtig war es für uns und ist es auch immer noch für uns, dass frische Lebensmittel dazwischen sind, weil viele Sachen eben halt wie Nudeln, Reis und solche Dinge werden da klar gespendet. Aber was wir Menschen brauchen und auch gerade Kinder brauchen, um gesund aufzuwachsen, sind letztendlich frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse. Und das wird eben halt auch in diesen Kisten bereitgestellt. Unterstützt wurden wir dahin immer von 130 Volontären, mal mehr, mal weniger. Haben dann letztendlich aber auch ein festes Team, weil wenn du so etwas in der Größe auf die Beine stellst, brauchst du na klar auch Leute, die das eben halt in in einem Beruf eben halt wirklich komplett kontrollieren und unterstützen. Und da hatten wir dann vier Angestellte letztendlich, die dieses ganze Programm auf die Beine weitergestellt haben und auch sehr groß ausgeweitet haben. Letztendlich haben wir dann auch Subventionen beantragt vom Staat, also weil wir auch den, sag ich mal, eben halt in die Verantwortung ziehen wollten. Einige Subventionen sind uns eben halt genehmigt worden und doch einige eben halt nicht. Und an dem Punkt sind wir jetzt gerade.
Okay, nun ist ja der Tourismus vor einiger Zeit auch auf Mallorca wieder in hohem Maße angelaufen und so aus der Außenperspektive gilt ja Mallorca eigentlich immer als relativ reiche Insel. Dass es da während Corona große Probleme gab, ist natürlich überhaupt keine Frage. Aber hat sich denn aus deiner Sicht dieses ganze wirtschaftliche Thema oder hat sich die Not mit dem Ende der Corona-Pandemie oder dem Ende der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Tourismus, ja, ist die da verschwunden oder gibt es die weiterhin?
Nein, die Not letztendlich, ich sag mal, irgendwo war Corona eigentlich ein Brandbeschleuniger der Armut. Das muss man einfach mal, wenn man sich das mal bildlich vorstellen möchte. Letztendlich war es so, dass viele, die in der Selbstständigkeit waren, na klar, mit ihren Schulden und mit ihrer Sache zurückgelassen wurden. Es ist sicherlich angelaufen, der Tourismus, und über den wir uns auch sehr, sehr freuen. Aber es ist gleichzeitig, und das ist sicherlich auch in Deutschland passiert, und da kann man es auch mit vergleichen, wobei bei uns die Inflation weitaus höher war als in Deutschland, hatten wir eine wahnsinnige Inflation. Mallorca ist letztendlich eine Insel der Reichen und Schönen, das muss man auch wirklich sagen. Aber was na klar das auch veranlasst oft, ist, dass Mietpreise extrem steigen, dass Wohnräume nicht zur Verfügung stehen für die Bevölkerung, die letztendlich hier arbeitet. Wir haben ein Durchschnittsgehalt hier, also ein Bruttosozialprodukt der Leute, die hier arbeiten, auch in der Tourismusbranche von 1.100 bis 1.200 Euro. Letztendlich sind aber die normalen Mieten bei uns schon angekommen bei 1.200 bis 1.400 Euro kalt. Also ich glaube, da braucht man gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Das kriegt jeder selbst ausgerechnet, dass man damit nicht mehr überleben kann auf Mallorca. Dann wird na klar laut in der Hotel- und in der Tourismusbranche, uns fehlen Angestellte. Aber ich glaube, das macht sich ziemlich eindeutig, dass Angestellte nicht mehr auf dieser Insel leben können und auch nicht mehr, wie es früher war, manchmal in der Wanderarbeit. Die sind im Sommer gekommen und sind dann im Winter gegangen. Dieses ganze Karussell ist komplett zusammengebrochen, was letztendlich Mallorca auch sehr stark ereilt, ist. Das ist jetzt das nächste Thema. Auch hier, und das ist na klar immer sehr unter den Teppich gehalten, kommen sehr, sehr viele Boote an von Menschen, die probieren doch ein besseres Leben anzustehen, streben über die halt Emigration von Mallorca oder sonst etwas. Wir haben sehr, sehr viel, hohes Flüchtlingsaufkommen, eben halt auch auf Mallorca, sehr viele Boat-People, die hier auf Mallorca landen. Das ist alles ein Thema, was na klar in der Not einhergeht und was auf Mallorca nicht so sichtbar wird. Es ist so, wenn der Tourismus im Sommer hier anfängt, ist es na klar nicht kalt, es ist warm und es fällt na klar nicht auf, wenn Menschen auf der Straße leben. Letztendlich muss man aber wissen, dass wir auch hier in Mallorca viele, viele Ecken schon haben, wo obdachlose Familien wohnen mit kleinen Kindern oder letztendlich auch Rentner.
Gibt es irgendwie Schätzungen oder statistische Zahlen dazu, wie viele Menschen auf Mallorca von Wohnungs- oder Obdachlosigkeit betroffen sind?
Von der Obdachlosigkeit nicht. Das wird jetzt erst, und das ist na klar auch mal erschreckend, vom Staat veranlasst, bis so etwas ja dann verankert letztendlich dauert, wissen wir auch, dauert das ja immer noch einige Legislaturperioden. Ich glaube auch, dass teilweise ja, den Menschen oder auch der Politik es wirklich nicht so bewusst ist oder auch gar nicht bewusst sein möchte, sagen wir es mal so, in welcher großen Not sich diese Insel auf der anderen Seite befindet, weil was na klar überhaupt nicht irgendwie sehr werbezwecktechnisch ist, ist eben halt Armut. Also mit Armut verdient man kein Geld. Das macht man lieber, versteckt man lieber. Wir haben auch in der ganzen Geschichte einen Wechsel gehabt in der Politik. Also wir sind von der Sozialregierung eben halt hier in die Rechtsregierung gerutscht. Das bedeutet eben halt, dass na klar auch gerade für sozialpolitische Themen sehr wenig Raum geschaffen wird. Das ist, glaube ich, das größte Problem, was hier auf Mallorca ist. Und na klar, dass auch nicht der Wohnraum, also der soziale Wohnraum von diesen Regierungen so geschaffen wird, wie es letztendlich wirklich nötig tut. Was man hier sagen muss, ist oft, dass in den Hotels den Arbeitern, also man muss sagen, auch bei Hope Mallorca, was uns sehr aufgefallen, wir unterstützen nicht mehr die Leute, die, was wir auch gerne gesagt werden, die sind ja alle zu faul zum Arbeiten. Wir unterstützen jetzt mittlerweile wirklich doch, und da kann ich es eben halt schon sagen, zu 38% wirklich Menschen, die komplett in der Arbeit stehen, also Familien mit Kindern, die komplett in der Arbeit stehen. Das ist na klar wirklich erschreckend. Dazu meine ich eben halt komplett in der Arbeit stehen. Es gehören nicht dazu wirklich Rentner. Also die sind bei uns in dieser Statistik nicht mit eingezählt. Vielleicht ist es für den Deutschen etwas leichter zu verstehen. Auch es gibt so ein typisches Sylt-Syndrom, sage ich mal. Die Leute, die in Sylt beheimatet sind, können sich letztendlich ihre Insel nicht mehr erlauben. Und das passiert hier auf Mallorca auch. Das Ausmaß ist na klar nur weitaus größer, weil diese Insel etwas größer ist. Hat doch eine Größe von dem Saarland, damit man mal so die Verhältnismäßigkeit hat.
Na klar, also es gibt einen signifikanten Teil von Menschen, die voll in Arbeit stehen, aber davon nicht mehr leben können auf Mallorca. Ja. Verstehe ich das richtig?
Ja, ja, ja. Also es ist wirklich so, ich kann es selbst persönlich bezeugen. Es ist einfach so, dass wir auch neben, auch in Hoop, wir haben auch eine Hilfe in der Obdachlosigkeit auf die Beine gestellt. Und zwar ist unser Hoop-Mobil eben halt diese wirklich, man muss es nennen, wirklich wie Favelas, also wirklich wie Wellblechhütten haben wir hier schon gebaut. Wir haben auch ein ganz altes Gefängnis, welches letztendlich nicht mehr genutzt wurde. Das wurde besetzt und in diesen Zellen wohnen dann Familien oder eben Obdachlose. Diese fahre ich dann eben halt immer ab und an, auch mal mit ab. Einmal im Monat steuern wir diese an. Und wir sind da letztendlich und kommen, na klar, auch durch Vertrauensaufbau mit diesen Menschen ins Gespräch. Und es sind wirklich Familien, die einen Job nachgehen, aber einfach es nicht mehr möglich ist, letztendlich eine Wohnung in Palma zu beziehen. Also leben die wirklich mit ihren Kindern auf der Straße. Es sind aber auch junge Männer, die eben halt im Jahr über im Hotel wohnen können. Dann kommt das Saisonende, diese Hotels werden geschlossen. Dann ist eben halt kein Wohnraum, was die immer Wohnraum nennen. Letztendlich wird ihnen 300 Euro vom Lohn abgezogen. Dieses 300 Euro vom Lohn abziehen wird dann in einem Vierbettzimmer, eben halt teilt man sich. Also man kann sich vorstellen, dass auch ein Zimmer dann doch einen stolzen Preis hat im Monat. Die werden dann letztendlich entlassen, aber dieses Zimmer steht nicht zur Verfügung. Und diese Menschen haben aber auch keine Möglichkeit, sich irgendwo einzumieten. Die leben hier auf der Straße. Die verbringen dann den Winter auf der Straße. Also denen habe ich persönlich selbst auch gesprochen. Ich finde es immer noch beeindruckend, wie ruhig diese ganzen Menschen bleiben und nicht mal dieses selbst mehr publik machen. Aber so ist es leider.
Wie viele Menschen sind das aktuell grob, denen ihr da helft?
Wir helfen im Moment 900 Menschen monatlich. Also jetzt das nur rein an unserer Station. Obdachlosigkeit würde ich ungefähr sagen, einmal im Monat. Das betrachte ich immer als Goodwill. Das bedeutet für mich immer fast gar keine Hilfe, weil wir letztendlich sagen, okay, es ist in unserer Route mit eingeplant, einmal im Monat. Da bei der Obdachlosigkeit sprechen wir, die wir persönlich erreichen, circa zwischen 500 bis 600 Menschen.
Du hast es eben erwähnt, ihr bestreitet eure Arbeit natürlich zu einem Teil aus Spenden, die von Supermärkten an Lebensmitteln an euch gehen. Aber ihr habt natürlich auch eine ganze Menge organisatorischen und logistischen Aufwand, um diese Sachen dann unter die Leute zu bringen. Wie macht ihr das konkret?
Konkret ist es so, dass wenn jetzt, ich sage mal, es kommt jetzt eine Familie, die ist in Not geraten, also ich sage mal, ich komme jetzt da an, ich bin in Not geraten, bin verheiratet, habe zwei Kinder, da muss ich mich mit einer Sozialarbeiterin von uns nicht, also wir haben eine Sozialarbeiterin, die komplett den Armutsabgleich macht. Mit der muss ich mich in Verbindung setzen, über E-Mail, das ist ein komplett abgetrenntes Konto, da dürfen wir nicht reingucken, weil das ist letztendlich auch verboten, also das darf nur eine Sozialarbeiterin machen. Diese Sozialarbeiterin macht einen Sozialabgleich, einen Armutsabgleich. Dann letztendlich gibt sie das Zeichen zu uns in einem Programm, welches wir extra speziell dafür entwickelt haben. Also es gibt ein Hope Mallorca-Programm, speziell von uns entworfen. Gibt eine Freischaltung. Diese Familie darf dann an eine Station von Hope Mallorca gehen oder letztendlich bei dem Hope-Mobil auf der Straße sich mit anstellen, mit einer Nummer. Dann wird letztendlich an dem Tag der Abholung diese Nummer eingegeben. Wir können sehen, okay, diese Dame hat oder dieser Herr hat alle seine Papiere eingegeben. Wir können sehen, wie viele Kinder in dieser Familie sind, welches Alter. Und dementsprechend werden denen Lebensmittel zugewiesen. Also auch wie Windeln, wie Babynahrung, letztendlich aber wie Gemüse, wie Fleisch, wie Fisch, also das und eben halt feste Nahrung, eben halt auch wie Reis, Nudeln, also etwas. Wir waren ganz, ganz stolz darauf oder sind stolz darauf, dass wir wirklich, muss ich sagen, in vielen unseren Stationen doch in einer Woche diese Familien sehr, sehr gut unterstützen konnten. Wir haben mit anderen Organisationen gesprochen, die auch bei uns vor Ort waren, die wirklich gesagt haben, es ist beeindruckend, was ihr da alles irgendwie in der Ausgabe rausgeben könnt und dürft. So sieht uns aus. Nach einem halben Jahr wird dann wieder diese Zuwendung eben halt gesperrt. Und dann muss sich diese Familie automatisch wieder mit unserer Sozialarbeiterin in Verbindung setzen, um die Papiere neu abzugleichen. Denn wir wissen ja, dadurch, dass wir hier in der Saison arbeiten, gibt es in der Hinsicht immer Schwankungen. Und damit wir mehr Familien erreichen können, haben wir eben halt diese starke Kontrolle eingeführt.
Die Spenden sind das eine, aber ihr bedürft ja, um das alles organisieren zu können, auch einer gewissen staatlichen Unterstützung. Und wenn ich das richtig im Kopf habe und richtig gelesen habe in den vergangenen Tagen und Wochen, dann hat sich da an eurer Situation ein bisschen was geändert, oder?
Ja, letztendlich durften wir jetzt durch die großzügigen Spenden eben halt auch außerhalb oder auch wirklich von Menschen, die von uns auf uns aufmerksam geworden sind. Und da muss ich wirklich immer sagen, ich habe mich, und das habe ich auch damals immer betont, neu in den Deutschen verliebt. Also ich war ja schon immer in den Deutschen verliebt, weil ich bin ja selbst Deutsch, um Gottes Willen, aber neu verliebt. Deswegen, weil ich einfach gesehen habe, in welche einer großzügigen und tollen Art eben halt Spendengelder aus Deutschland gekommen sind. Die sind na klar letztendlich sehr versiegt, das kann ich auch verstehen, weil gerade aus dem Grund sprechen wir ja, man ist sich nicht mehr bewusst gewesen, dass diese Krise auf der Insel letztendlich vorhanden ist. Dann haben wir gesagt, okay, wie man sich vorstellen kann, so ein Apparat hat na klar nicht nur von Gehältern, die haben Mieten, die haben Benzinkosten, die haben Versicherungen, die haben Stromkosten, müsste ja alles gedeckt werden. Und dann haben wir uns in dem letzten Jahr uns daran gemacht und haben gesagt, okay, jetzt ist letztendlich, nachdem die Spendengelder weniger werden, auch ein bisschen der Staat in Verantwortung. Wir haben Subventionen beantragt. Diese Subventionen wurden uns zum Teil wirklich genehmigt. Das ist ja auch eine Auszeichnung für diese Stiftung. Das bedeutet, wir arbeiten sehr korrekt und sehr genau, weil sonst bekommt man so etwas nicht. Letztendlich ist aber nur leider immer an solch einen Punkten manchmal auch dann Menschen vorhanden, denen es nicht klar ist, dass diese Subventionen natürlich auch wichtig sind in der Administration, in der Sache, was ich eben gerade aufgezählt habe, sondern die haben gesagt, oh, das ist sehr schön, wir geben euch Subventionen von 104.000 Euro, was ganz, ganz toll ist, darüber freuen wir uns auch, für Lebensmittel. Die Sache ist aber die, dadurch, dass wir letztendlich gearbeitet haben, um eben halt Müll nicht noch größer anwachsen zu lassen, haben wir na klar gearbeitet, das eben halt am zweiten Leben zu geben und haben gesagt, vielen lieben Dank, wir möchten es ja auch gar nicht minderreden, aber wir bräuchten letztendlich diese 104.000 Euro, um eben halt kostendeckend, also kostenabdeckend zu arbeiten zu können. Und das ist uns verweigert, wir dürfen dieses Geld nur für Lebensmittel einsetzen. Und dann mussten wir sagen, okay, 104.000 Euro müssen verwaltet werden und Subventionen haben einen wahnsinnig großen Verwaltungsaufwand bekommen. Das kann man sich kaum vorstellen. Also muss jeder, und das ist auch richtig so, jeder Cent und jeder Pfennig muss aber widerlegt werden und belegt werden und 50 Mal umgerechnet werden. Da kann ich nicht sagen, okay, ich habe jetzt aber 93 Tonnen Lebensmittel eben halt, die eigentlich vernichtet werden würden, abgeholt. Das gilt nicht. Also und dadurch haben sie uns letztendlich gesagt, okay, wir dürfen diese 104.000 Euro und nochmal andere 50.000 Euro nur dafür einsetzen und für nichts anderes. Und dann haben wir gesagt, wir bedanken uns ganz herzlich. Das reicht uns leider nicht und dann werden wir diese Subvention zurückgeben und werden letztendlich dann Hope Mallorca kleiner fahren müssen, weil wir keine Spenden mehr haben. Geringe Spenden. Also gar keine will ich jetzt nicht sagen, aber so gering, dass wir eben halt die Größe, die wir unterstützen könnten, nicht mehr unterstützen können.
Ja, also eure Mittel sind geringer geworden, aber die Notwendigkeit eurer Arbeit, die ist doch offensichtlich nach wie vor gegeben. Wie geht es denn jetzt weiter mit Hope Mallorca?
Letztendlich die Notwendigkeit ist extrem da und das kann ich na klar auch sagen, dem ganzen Team schmerzt extrem das Herz. Also das, da kann ich wirklich, wirklich reden, weil es ist so, dass wir na klar bei 900 Menschen, wenn man die zurücklassen muss, aus geltlichen Gründen und aus nicht gesehener Initiative, sage ich mal, rein des Staates her, ist na klar, man ist ja auch diese Einzelschicksale, man kennt sie auch persönlich. Schmerzt es sehr. Es ist aber letztendlich, die Not ist vorhanden und sie ist auch extremst gewachsen, aber es wird eben halt nicht gesehen und dann müssen wir sagen, okay, dann müssen wir leider unser Köfferchen kleiner schnüren. Das bedeutet eben halt, dass wir mit dem, wenn wir jetzt Spenden bekommen und auch Spendengelder kommen, wir das eben halt trotzdem, wir werden ein Hope-Mobil behalten, wir werden nur noch ambulant dann eben, nur noch. Also um Gottes Willen, das ist ja auch schon toll. Wir werden dann ambulant arbeiten, werden letztendlich da Benzin und Versicherungen eben halt aus Spendengelder weiterhin finanzieren und dann Familien, wo wir explizit wissen, wir haben zum Beispiel auch einen, nicht nur einer Dame, aber das ist jetzt ein Fall, den ich jetzt so aus dem Hut zaubern kann. Die Dame ist krebskrank, hat in der Gastronomie gearbeitet, ist dann eben halt erkrankt, das war ein Knochenkrebs, ihr musste ein Bein amputiert werden, sie hat zwei kleine Kinder. Ich glaube, ich brauche nicht weiter zu sagen, dass sie na klar jetzt in der Tourismusbranche nicht mehr einsetzbar ist. Sie bekommt letztendlich eine Rente mit ihren Kindern zusammen von 545 Euro. Auch da, glaube ich, brauche ich nicht zu erzählen, dass diese Dame nicht bis Ende des Monats kommt. Und solche Fälle haben wir na klar zuhauf. Und diesen expliziten, doch ganz extremen Fällen werden wir dann weiterhin Unterstützung zukommen lassen.
Lieber Heimke, vielen Dank für die spannenden Einblicke und dir und deiner Organisation oder eurer Organisation alles Gute und viel Erfolg weiterhin.
Ich danke dir, Christian, dass du uns Gehör geschenkt hast und dass du darauf aufmerksam machen möchtest. Vielen lieben Dank.
Lieber Christian, bevor wir uns verabschieden Richtung langes Osterwochenende, welches Thema gibt es noch, das wir jetzt vielleicht auf unseren Redaktionstisch legen sollten?
Na, wir könnten mal noch kurz die Einigung zwischen der Deutschen Bahn und der GDL aufgreifen. Das ist ja immer so eine lustige Geschichte, ne? Da gab es sechs Streiks der Lokführer, um ihre Ziele durchzusetzen, die vor allen Dingen auch damit zu tun hatten, bei vollem Lohnausgleich von 38 auf eine 35-Stunden-Woche zu gelangen. Damit hat sich die GDL jetzt auch durchgesetzt. Allerdings wird die ganze Geschichte um einige Jahre gestreckt. Die 35-Stunden-Woche soll nämlich für die, die das wollen, erst ab 2029 eintreten. Und bis dahin gibt es dann so einen Stufenplan, wie das alles laufen soll. Also ich bin mal gespannt, die Interpretation solcher Ergebnisse, die wird ja immer sehr unterschiedlich gemacht, ne? Vorher wird sich gestritten wie die Kesselflicker und nachher erzählen dann alle, dass sie doch zu einem sehr, sehr erfolgreichen Abschluss gelangt seien. Das finde ich immer spannend.
Und ich hoffe nur für uns alle, und ich meine alle, die darauf angewiesen sind, auch, gibt es jetzt erstmal keine Streiks. Ich glaube, da spreche ich vielen aus der Seele. Und ich hoffe, Sie fassen vor allem die wichtigsten Punkte auch an, was Service, Pünktlichkeit und Co. angeht. Aber gut, wir werden das beobachten und freuen uns jetzt erstmal immer über Harmonie in diesem Podcast. So viel sei gesagt. Ihnen ein wunderbares Osterfest. Wir freuen uns auf nächste Woche und natürlich auf eine neue Ausgabe.
Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.